Ja, liebe Geschwister, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen und freue mich, dass wir an so einem schönen Herbsttag hier gemeinsam unter Gottes Wort versammelt sind. Geht's bei dir, Betty? Nur hier, oder? So, Betty, hörst du mich? Jetzt geht's wieder. Ah, sehr gut. War der Strom weg? Genau, also, dass wir heute so an so einem tollen Herbsttag, wir haben ja super Wetter, einfach gemeinsam auch unter Gottes Wort sein können. Das freut mich, dass wir heute gemeinsam auch den Nachmittag und den Mittag verbringen. Und ich möchte euch grüßen mit einem Wort aus 1. Korinther 2, der Vers 12. Da steht: Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und dazu dient heute auch die Predigt vom Albrecht. Möchten wir auch recht herzlich begrüßen, die Rosi und den Albrecht. Schön, dass ihr heute hier seid und dass du auch deinen Dienst dazu ausrichten darfst, damit wir die Sachen immer besser erkennen dürfen, die Gott uns geschenkt hat. Wir haben diese Woche Geburtstage, und zwar heute hat der Roland Buck Geburtstag und am Mittwoch hat der Hans Aulinger Geburtstag. Und ich möchte von der Stelle aus allen Geburtstagskindern mit Gottes Wort zusprechen, und zwar Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung oder der Erwartung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Erwartung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hat noch jemand Grüße oder Bekanntgaben auszurichten? Dann wollen wir jetzt gemeinsam singen aus dem Liederbuch die Nummer 1026. 1026, alle Strophen.
Also der Albrecht singt laut, weil ich kenne es nicht. Kriegen wir das eigentlich hin.
Thank you.
Ja, wenn die Melodie nicht so bekannt ist, dann hat das einen Vorteil, weil dann konzentriert man sich mehr auf den Text. Und der, fand ich, war sehr wertvoll. Also, wir haben heute folgendes Thema, das nennt sich Gottes Weisheit unter den Vollkommenen. Und wir lesen dazu den Text aus 1. Korinther Kapitel 2 und die Verse 1 bis 8. 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Und als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Wir wollen noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, Dank für den neuen Morgen. Wir danken dir auch für den schönen Herbst, dass die Sonne scheint, dass die Natur ihre wunderbaren Farben zeigt, dass wir daran auch deine Kreativität und deine Schöpfungsmacht erkennen können. Herr, wir danken dir heute für die Gemeinschaft unter deinem Wort. Herr, segne auch den Albrecht, dass er durch deinen Geist ausgerüstet wird, dein Wort in unsere Herzen hineinzulegen. Und hab Dank, dass du auch das Wachstum dann schenken möchtest. Herr, segne auch die Kinderstunde, dass auch dort dein Wort in die Herzen hineingepflanzt wird. Und hab Dank, dass du für jedes Kind auch den Zeitpunkt bestimmt hast, wann dein Wort aufgeht und wann es Frucht bringt. Herr, segne heute auch die Gemeinschaft, das gemeinsame Essen. Hab Dank dafür. Segne auch die Geburtstagskinder im kommenden Lebensjahr. Und wir danken dir einfach, dass wir hier als Gemeinde zusammenkommen dürfen, dass wir Gemeinschaft auch miteinander haben dürfen, dass wir uns gegenseitig ermahnen und ermuntern dürfen. Und so segne jetzt auch das Miteinander. Amen.
Amen. Guten Morgen, liebe Geschwister. Vielen Dank für die liebe Aufnahme. Das merkt man, ja, wenn man irgendwo willkommen ist. Ja, das freut uns sehr miteinander, Rosi und ich. Ich möchte zuerst ein paar Grüße weitergeben. Ursel und Hermann Hartwig, wer sie kennt, herzliche Grüße. Dann von Matthias und Regina Preissacher. Die haben vor etwa 5 Wochen eine Paula bekommen. Und schließlich noch von Peter und Susanne Burkhardt aus Zwernberg. Herzliche Grüße an alle Geschwister. Nun wollen wir weitermachen. Wir haben ja gestern schon im 1. Korintherbrief weiter betrachtet und es geht leider etwas langsam vorwärts. Ich habe auch gedacht, ich würde das 2. Kapitel heute beenden können bei der Vorbereitung und dann war plötzlich schon bei dem Vers 8 so viel zusammen, dass ich mir sagen musste, du musst jetzt aufhören. Und es geht dann das nächste Mal eben dort weiter. Gestern haben wir die Verse 30 und 31 vom ersten Kapitel noch behandelt. Aus Gott aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und der uns Heiligende und Erlösung oder der, der uns loskauft. Wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und an dieser Stelle hatten wir auch festgestellt, dass bereits dort im Jeremia das Wort steht, dass Israel einmal sagen wird, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Ja, und damit ist nachgewiesen, dass, wie Paulus in Römer 3 sagt, dass bereits das Gesetz und die Propheten bezeugen, dass man nicht durch Gesetz gerecht vor Gott werden kann, sondern nur aus Glauben Jesu Christi. Ja? Und es ist einer dieser Verse in Jeremia 9, wo das bezeugt wird. Wir wollen jetzt an die Verse 6 bis 8 gehen heute. Und ich habe mir den Abschnitt von 6 bis 16 überschrieben, Gottes Weisheit unter den Vollkommenen, wie auch unser Stefan schon gesagt hat. Ich möchte in einem ersten Abschnitt kurzen Überblick geben über die wichtigen Kernaussagen in diesem ganzen Abschnitt 6 bis 16. Hier spricht Paulus weiter über die Weisheit Gottes. Er hat die ja in Vers 30 im ersten Kapitel schon genannt. Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Er erklärt hier jetzt in diesem Abschnitt die Natur dieser Weisheit, von wann diese Weisheit datiert, zeitlich gesehen und für wen sie bestimmt ist. Er grenzt diese Weisheit auch weiter ab für uns gegenüber der sichtbaren Weisheit und den Fürsten, die in diesem Zeitlauf herrschen, den Sichtbaren und den Unsichtbaren. Und er erklärt uns, dass diese Weisheit durch Geist geoffenbart werden muss. Man kann sie nicht einfach in der Schrift nachlesen. Ja, wenn ein Mensch, der den Geist Gottes nicht in sich trägt, das Wort liest, dann liest er das nächste Mal, wie einer unserer Lehrer gesagt hat, in einer Fremdsprache. Ja, er hat nicht den Schlüssel, um was Gottes Wort bedeutet, wie man in der Technik sagt, zu dekodieren oder zu dechiffrieren, dass man eben die Gedanken Gottes versteht. Dazu brauche ich den Heiligen Geist. Man kann es auch chemisch ausdrücken, manche Reaktionen in der Chemie laufen nicht ab, wenn nicht ein besonderer Stoff an dieser Reaktion beteiligt ist. Jeder kennt den Katalysator. Ja? Ein Katalysator ist etwas, was eine chemische Reaktion ermöglicht. Wenn der nicht da ist, funktioniert es nicht. Ja? Und so ist es mit dem Worte Gottes. Das Wort Gottes ist gegeben von Gott und man braucht als Katalysator zum Verständnis, dass das bei uns etwas bewirkt in unserem Herzen. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und da ist auch in diesem Abschnitt das schöne Wort in Vers 12, wo wir dann gleich noch kurz drauf kommen. Die Verse 6 und 7 jetzt, dort steht etwas über die Weisheit Gottes und Paulus predigt diese Weisheit in einem Geheimnis, das er vor den Äonen, vor den Zeitaltern verborgen hatte. Und Gott hat dieses zuvor bestimmt zur Herrlichkeit des Leibes Christi. Den Inhalt dieses Geheimnisses nennt er hier nicht direkt. Er hat ihn aber den Korinthern, unter denen ja er etwa 18 Monate gewirkt hatte, mündlich verkündigt. Denn sonst könnten sie diese Aussagen hier über das Geheimnis gar nicht einordnen. Vers 8. Die Fürsten des gegenwärtigen Zeitalters haben die Weisheit Gottes nicht erkannt, obwohl sie natürlich zum großen Teil Geistwesen sind und eigentlich deutlich mehr Durchblick haben, wie wir hier unten auf der Erde. Wenn sie nämlich die Weisheit Gottes erkannt hätten, die Fürsten dieses Zeitlaufs, dann hätten sie damals, vor 2000 Jahren, den Herrn Jesus nicht gekreuzigt. Warum, das werden wir dann im Detail noch sehen heute. Und dabei leuchtet ein, Paulus blickt nicht auf die Obersten Israels, die Priester, Schriftgelehrten, und auch nicht auf die beteiligten Römer, sondern er blickt hier bei seiner Aussage in Vers 8 eher in die unsichtbare Welt, in die der Kosmokratoren der Finsternis, einschließlich Satan selbst. Vers 12 ist eine der wichtigen Aussagen für jeden Glaubenden persönlich. Er hat Geist direkt aus Gott selber empfangen, damit er das von Gott geschenkte Wissen kann. Das Wort Wissen, das im Griechischen dort steht, das ist ein man könnte es wiedergeben mit innerem Gewahren. Ja, ich in meinem Innern kommt das Wort herein und dadurch, dass der Geist vorhanden ist, wird es in meinem Innern lebendig gemacht. Und ich erkenne etwas in meinem Innern, also nicht mit den äußeren Augen, sondern mit den inneren Augen. Es ist so, wie wenn ich einen Baum anschaue und dann sehe ich an den Blättern, ach, das ist eine Eiche oder das ist ein Ginkgo zum Beispiel. Ja? So ist es im Innern auch, wenn ein Wort Gottes in mein Herz fällt und es dann vom Geiste Gottes entschlüsselt wird, dann passiert genau der gleiche Vorgang, aber eben nicht mit den sichtbaren, sondern mit den inneren Augen. Vers 14, der nächste Punkt, ist der seelische Mensch, so nennt ihn die Schrift, es steht hier leider dumm übersetzt, natürlicher Mensch, das ist zwar nicht falsch, aber seelischer Mensch ist die Bezeichnung der Schrift für Menschen, die von ihren Gefühlen und von sichtbaren Dingen getrieben werden. Die Seele ist der Sitz der Persönlichkeit des Menschen. Die Seele ist es, die sündigt. Die Seele ist es, die sterben muss, ja, und die lebendig gemacht wird, wenn der Geist in unser Leben eintritt. Es ist nun wichtig, dass wir von diesem seelischen Menschen nicht erwarten, dass er göttliche Dinge verstehen kann. Das vergessen wir manchmal, wenn wir mit Außenstehenden reden und sie womöglich mit viel Wort Gottes überschütten, ja, dann gehen wir davon aus, ja, für uns ist es logisch, aber für die, die den Geist nicht haben, ist es überhaupt nicht logisch. Und deshalb müssen wir barmherzig sein, wenn da nur Bahnhof verstanden wird. Oder gar nichts. Ja? Bahnhof ist ja schon immerhin eine Vorstellung. Ja? Da fahren Züge rein und raus. Ja, also, und das müssen wir wirklich gegenwärtig halten im Umgang mit Menschen, die dem Glauben noch fernstehen. Ja? Ich versuche immer zu sagen, wir haben es mit Menschen zu tun, die sind zwar ungläubig, aber besser sagen wir, die sind noch nicht vom Glauben erfasst, weil der Herr alle Möglichkeiten hat, Herzen aufzuschließen. Vers 16 schließlich ist noch eine besonders kostbare Wahrheit. Der von neuem geborene Mensch hat zusammen mit dem neuen Leben Gottes auch den Denksinn des Sohnes Gottes als Geschenk bekommen. Das bedeutet, wenn ich in die Schrift hineinwachse, das dauert natürlich seine Zeit, Jahre, Jahrzehnte, dann wirkt sich dieses Denken Jesu aus. Und das Denken Jesu korrigiert mein natürliches Denken, das vom natürlichen, von meiner Seele getriebenem Denken verunreinigt ist und reinigt dieses Denken im Sinne Jesu. Sodass wir fragen, und das gefällt mir recht gut, dass wir sagen können, wie würde jetzt der Herr Jesus in der oder der Situation meines Lebens handeln oder entscheiden? Ja, diese Frage dürfen wir uns durchaus stellen. Warum? Weil Christus in unseren Herzen wohnt. Sein Glaube ist es, der uns in unser Herzen geschenkt ist. Und deshalb dürfen wir durchaus so fragen, bevor wir Entscheidungen treffen. Mit diesem Denksinn des Herrn Jesus, der uns als Geschenk gegeben ist, können wir dann lernen, alles geistlich zu beurteilen. Auch die natürlichen Dinge, ja, sie mit ganz anderen Augen zu sehen. Nun gehen wir zu Details in den Versen 6 bis 16, würden aber heute nur bis Vers 8 kommen. Wir gehen den Versen entlang und betrachten die von Paulus aufgezeigten Einzelheiten. Vers 6 als erstes. Paulus und seine Mitarbeiter reden Weisheit unter den Vollkommenen. Besser würde man hier sagen, unter Erwachsenen oder solchen, die ihr Leben auf ein Ziel ausgerichtet haben, nämlich auf den Christus. Sie ist nicht eine Weisheit dieses gegenwärtigen Zeitalters. Die Weisheit des gegenwärtigen Zeitalters, die ändert sich von Jahr zu Jahr. Heutzutage ändert die sich womöglich innerhalb von wenigen Wochen sogar. Und das, was heute für 100% richtig gesehen wird, das schmeißt irgendjemand, der übermorgen aufsteht, wieder über den Haufen. Also wenn wir uns daran orientieren, dann können wir uns auch im Kreis drehen. Dann wird es uns schwindlig. Ja? Und genau das Gleiche passiert und deshalb haben viele Menschen eben heute keinen Durchblick mehr. Ja? Auch natürlichste, ach, ob ich es auch ergreifen möge, wozu ich auch von Jesu Christi ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Vergessen, was da hinten, mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben, in Christo Jesu. Und jetzt sagt er, 15, so viele nun Ziel ausgerichtet sind, lasst uns also gesinnt sein. Und jetzt räumt er ein, dass nicht alle die gleiche geistliche Entwicklung genommen haben. Das nennt er sogar normal, wenn man genau hinsieht. Er sagt nämlich, wenn ihr noch etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Das heißt, der Drang, vorwärts zu streben, im Glauben zu wachsen, das ist eine Sache, die muss der Geist Gottes in uns anstoßen, ja, und vorwärts bringen. Und dazu bedarf es immer wieder einer Offenbarung. Was ist dann gemeint? Ich lese ein Wort und dann stelle ich plötzlich fest, jetzt redet Gott direkt zu mir in eine augenblickliche Situation hinein. Und dann soll ich eine Entscheidung treffen, vielleicht eine Kurskorrektur vornehmen oder etwas lassen oder etwas tun, wo ich mich vorher zurückgehalten habe. Ja, das sind diese Dinge, die dann passieren. Und das zeichnet eben jemand aus, der erwachsen wird, dass solche Prozesse ablaufen. Menschen, die zielausgerichtet sind, so wie man den Vers 15 eben besser wiedergeben sollte, die kramen auch nicht ständig in der Vergangenheit herum, sondern sie lernen göttliches Vergessen. Göttliches Vergessen. Das heißt, die sagen nicht, oh, vor 20 Jahren hat mir der was Böses getan, vor 5 Jahren hat die mich dumm angeschaut. Und vor 20 Jahren bin ich von meinem Chef schlecht behandelt worden. Und dann schließe ich dazu, also werden alle Leute irgendwann mir nur Böses wollen. Und was passiert dann? Da werde ich reif für die Klapsmühle. Im schlimmsten Fall. Ja? Und ich ständig in der Vergangenheit rummache, was kann ich denn dann nicht? Ich kann nicht vorwärts gehen. Das will aber der Herr. Und Erwachsene zeichnen sich darin aus, dass sie vorwärts gehen, und das sieht man. Man merkt auch Menschen an, die in der Vergangenheit leben. Die haben die Vergangenheit nicht bewältigt und deshalb stehen sie da und schauen zurück. Und Stillstand, das sagt schon die Welt, das ist schon Rückschritt. Ja? Und geistlich ist es entsprechend noch mehr ausgeprägt. Ja, also Geist. Solche, die zielausgerichtet sind, die lernen göttliches Vergessen. Das Hängenbleiben am Zurückliegenden hemmt und bremst uns beim Vorwärtsgehen. Wenn da Vergangenes nach oben kommt und sie belasten will, dann laden sie das immer wieder notfalls mehrfach bei ihrem Herrn ab. Ja? Es kommt ja vor, dass in der Seele irgendwas hochsteigt, ja, und da einen wieder belasten will, dann darf man das aussprechen vor dem Herrn im Gebet und wieder wegstellen. Wenn Sie damit Probleme haben, dann gehen Sie zu jemand, der auch ein geistlicher Mensch ist und sprechen das womöglich dem gegenüber laut aus. Auch das kann manchmal eine große Hilfe sein. Oder Sie schreiben die Geschichte auf den Zettel und werfen das in den Ofen und schauen zu, wie das verbrennt. Ja, das sind so, das klingt zwar vielleicht lächerlich, aber das sind so Hilfsmittel, die man sich durchaus machen kann. Und das hilft manchmal, über Dinge wegzukommen, die einen belasten. Erwachsene oder zielausgerichtete jagen nach dem, was vorausliegt. Sie lassen das Ziel nicht aus den Augen, auch nicht unter Last. Ja? Wenn Last in unser Leben kommt, dann ist die Gefahr dann am größten, wenn wir durch die Last den Blick vom Ziel wegrichten, auf die Last. Ja? Das Ziel ist der Kampfpreis der Berufung, ein Bild aus dem sportlichen Wettlauf. Erwachsene zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie selber laufen. Kinder muss man ja manchmal an der Hand nehmen und hinter sich herzerren, ja, weil die jetzt zum Beispiel noch an dem Bären hängen, der im Schaufenster liegt. Ja. Da muss man die wegziehen, weil wir sind vielleicht auf dem Weg zum Mittagessen. Wenn wir da vor dem Schaufenster verharren, dann gibt es nichts zu beißen. Ja. Und das übersehen die Kinder manchmal nicht. Und geistlich benehmen wir uns manchmal eben auch so. Also Zielausgerichtete, die müssen nicht von anderen angetrieben werden, sondern die laufen selber, getrieben vom Heiligen Geist, der im Herzen ist. Unmündige müssen schon immer wieder mal angestoßen werden. Ja? Und das ist auch eine Aufgabe, wo man vom Herrn Weisheit erbitten muss, wenn man Menschen findet oder wenn Menschen da sind, von denen man den Eindruck hat, dass sie an diesem oder jenem Problem eben sich noch unmündig verhalten. Und darf man vorsichtig darauf aufmerksam machen, vielleicht mal erst mal ein paar Wochen beten und dann erst was sagen. Oder vielleicht hat sich das auch mit einer intensiven Fürbitte schon erledigt. Ja? Man merkt, aha, der Gott hat es erhört und er wirkt in dem anderen. Da muss ich nichts mehr sagen. Auch das passiert und da sollten wir damit rechnen. Ich habe erfahren persönlich auch immer wieder in Gesprächen und Beobachten von Menschen, dass eine wirklich intensive Bremse für das Vorwärtsgehen das ist, wenn wir Menschen in unserem Umfeld, gläubig oder ungläubig, Sünde behalten oder zurechnen. Ich hatte da vorhin ja schon kurz drauf dazu was gesagt. Wenn wir also nicht nach dem für Leibesglieder gültigen Ordnung verfahren, wie Paulus etwa in Epheser 4, Vers 33 und Kolosser 3, Vers 13 lehrt, und die Stelle möchte ich mal dazu lesen. Da heißt es, dass wir einander ertragen und gegenseitig Gnade erweisen sollen. Und jetzt steht da nicht, wenn derjenige, der mir was Böses getan hat, zu mir kommt und sagt, ich möchte um Verzeihung bitten für das, was ich gesagt oder getan habe. Sondern wann soll ich Gnade erweisen? Dann, sagt Paulus, wenn einer Klage hat, wider den anderen. Ja, wenn ich jetzt also, nehme ich jetzt mal den Manuel, wenn ich an ihm was zu beklagen hätte, ja, oder ich habe den Eindruck, er hat mir irgendwas Böses angetan. Was soll ich dann tun? Dann soll ich ihm sofort in meinem Herzen vergeben. Ihm Gnade erweisen. Warum? Weil der Herr mir längst vor Grundlegung der Welt Gnade erwiesen hat. In Christo Jesu. Deshalb. Und was passiert dann? Wenn ich Gnade erweise, dann entlade ich meine Seele von einer Last. Und dann kann ich wieder weitergehen. Es wird sehr viel Unrecht in meinem Leben geschehen, ja, von anderen auf mich. Und wenn ich denen allen nicht vergeben würde, dann könnte ich zum Schluss nicht mehr vorwärts gehen. Und deshalb ist es vor allem auch in jeder Gemeinschaft notwendig, dass wir einander Gnade erweisen. Nur dann kann die Gemeinschaft fruchtbar sein. Wenn ich also eine unberechtigte Handlung durch irgendjemand empfinde oder das auch wirklich geschieht, dann soll ich Gnade erweisen. Warum? Wiederhole mich jetzt. Weil Christus mir Gnade erwies, ehe ich war, und weil die Liebe auch das Böse nicht zurechnet. Wenn Gott dem Kosmos die Sünde zugerechnet hätte, dann hätte er seinen Sohn nicht gesandt. Hundertprozentig nicht. Ja? Sondern das heißt in Johannes 3, also liebt Gott den Kosmos und deshalb hat er seinen Sohn gesandt. Und der Paulus sagt ja, er habe in Christo, in 2. Korinther 5, dem Kosmos Gnade erwiesen, eben indem er ihnen die Sünde nicht zugerechnet hat. Für unsere Gefühle ist es nicht einfach, aber es ist eine geistliche Anordnung unseres Hauptes Christus an mich und dich. Gnade erweisen ist nicht Sünde unter den Teppich kehren. Ja, das in dem ungebeichteten Beispiel zu bleiben, es kann durchaus sein, dass ich dann mit dem Manuel dann irgendein Gespräch habe, ja, wegen der Sache, die ich so empfinde oder die wirklich geschehen ist. Aber dann kann ich mit einem Herzen, das bereits vergeben hat, in dieses Gespräch reingehen und dann wird es anders verlaufen, wie wenn in mir der Groll ist. Ja, werde ich schon deshalb andere Worte gebrauchen. Verkehrtes muss beim Namen genannt werden und auch je nach Fall und Schwere bereinigt werden. Ja, wenn ich jemand 100 Euro klaue, dann kann ich es nicht damit bewenden lassen, dass ich denen um Verzeihung bitte, dass ich das getan habe, dann ist es völlig logisch, dass ich mindestens die 100 Euro zurückgebe, oder? Ja, das sind solche Punkte aus dem Alltag. Wer aber Groll darüber in seiner Seele pflegt, dann hindert er sich selber, im Glauben vorwärts zu gehen. Und was noch viel schlimmer ist und woran wir meistens überhaupt nicht denken, dass wir dann auch den ganzen Leib des Christus belasten. Jeder, der einem anderen Sünde zurechnet und sie in seinem Herzen pflegt, der belastet den ganzen Leib des Christus. Und schon das, dieser Gedanke muss uns eigentlich dazu treiben, dass wir vergeben, dass wir Gnade erweisen. In Hebräer 12, 14 und 15 warnt der Hebräerbriefschreiber nicht umsonst: Jaget dem Frieden nach mit allen und dem geheiligt sein, ohne welches niemand den Herrn schauen wird, indem ihr darauf achtet. Also er spricht die ganze Gemeinde an, die hier in diesem Fall ist es die Brautgemeinde, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Das Heimtückische, wenn ich Sünden aufrechne, wenn ich sie in meinem Herzen bewahre, ist, dass ich daran bitter werde. Ja, das ist der nächste fatale Folgeschritt, der passiert, dass ich in meiner Seele Bitterkeit habe. Und diese Bitterkeit, die legt sich dann auf mein ganzes Denken und Verhalten dem anderen gegenüber. Und auch anderen Menschen, die dafür gar nichts können, die mir gar nichts Böses getan haben. Weil ich immer wieder das Gefühl habe, ja, der und der hat mir Böses getan, und das wird der andere mit Sicherheit auch tun. Und wer weiß, warum der heute so freundlich war. Ja? Und schon legt sich das wie ein Mehltau auf mein Denken. Und der Herr möge das vermeiden. In einer Gemeinschaft bleibt es nicht aus, dass wir aneinander da und dort schuldig werden. Oder dass jemand temporär einen verkehrten Weg geht. Und darum haben wir ja auch die beiden Ermahnungen nötig. Eben solange wir noch in dem Fleischleib leben, in dem die Sünde noch wohnt. Nach Römer 8, Vers 10. Und darum muss ja auch unser Leib sterben, weil die Sünde noch drin ist. An der Stelle möchte ich auch auf Galater 6, Vers 1 bis 2 noch hinweisen. Und da steht interessant: Brüder, wenn auch ein Mensch, das heißt, den Vorgang erweitert Paulus sogar außerhalb der Gemeinde, ja, erst recht natürlich innerhalb der Gemeinde, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Und dann kommt noch das wichtige Wort dazu: einer trage des anderen Lasten und also habt erfüllt die Lebensordnung Christi. Hier würde ich jetzt das Wort Gesetz eher mit Lebensordnung übertragen, weil der Vorgang, einen jemanden zurechtzubringen, das ist etwas, was lebendig machen gleichkommt. Ja? Ich helfe dem aus einer Sackgasse wieder raus. Und genau das, wenn ich das mache, dann muss ich denjenigen ertragen, weil er vielleicht nicht sofort zugibt, dass er ein Problem hat. Ja? Muss ich ihn so lange ertragen, bis derjenige zu der Erkenntnis kommt, und dann kann ich ihm raushelfen. Ohne diese Erkenntnis geht es natürlich nicht. Und so beschreibt Paulus das geistliche Verfahren im Umgang mit Menschen, also ganz allgemein, nicht nur auf Glaubende bezogen, die für eine Zeit in Schieflage geraten sind. Zweifellos bedarf es hier auch viel Gebet und Weisheit zum Reden und auch zum Schweigen zur rechten Zeit. Manchmal ist es auch gut, man hört nur zu und betet weiter. Ja, und dann passiert irgendwann etwas. Was ist das Ziel? Was ist der Kampfpreis? Da gibt es ja viele Diskussionen darum, auch um Lohn oder Nichtlohn und so weiter. Für mich ist das eine relativ einfache Sache. 2. Korinther 3, Vers 18 ist das Ziel für jedes Leibesglied angegeben. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zur Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Mit anderen Worten, wir verfolgen das Ziel, zu werden wie unser Herr, indem wir ihn und seine Herrlichkeit, die wir im Worte Gottes finden, anschauen, uns ihr aussetzen, ja, diese Herrlichkeit im Wort verinnerlichen, ja, unsere Gedanken dadurch prägen lassen, und dadurch werden wir automatisch in das Bild des Herrn verwandelt. Dadurch verwandelt uns der Herr in uns, denn er ist der Geist, nach 2. Korinther 3, 17. Allerdings müssen wir es anschauen. Ja? Wenn ich das Wort nicht anschaue, mich ihm nicht aussetze, dann stoppt auch der Verwandlungsprozess. Auch logisch. So viel zum Ziel ausgerichteten Laufen in Vers 6. Vers 6 bis 8 nun im Zusammenhang einmal betrachtet. Paulus erklärt uns die Natur der Weisheit, die er verkündet. Es ist Gottes Weisheit und sie ist ein Geheimnis, zuvor bestimmt vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Paulus hat den Korinthern genau dieses Geheimnis auch gepredigt, als er noch unter ihnen war, sonst würden ja diese Sätze hier für sie überhaupt keine Bedeutung haben. Sie könnten gar nicht einordnen, von was der Paulus hier redet. Und er sagt, das ist geheimnisvoll und sie wüssten gar nicht, was das ist. Ja? Und so hat Gott, weil eben die Korintherbriefe in einer Zeit geschrieben waren, das hatte ich gestern schon gesagt, in der Paulus eben mit den Problemen innerhalb des Leibes Christus sehr stark konfrontiert war, weil er eben unter den Geschwistern war, hat er in den Briefen nur an bestimmten Begriffen die Korinther erinnert über das, was er im Detail gepredigt hatte. Ja? So sagt er im 2. Thessalonicher Brief zum Beispiel, als es dort um den Tag des Herrn geht: Erinnert ihr euch nicht, als ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? So müssen wir davon ausgehen, dass der Paulus den Korinthern eben auch das ganze Geheimnis des Christus verkündigt hat, sonst hätten die Korinther mit diesen Versen überhaupt nichts anfangen können. Er erinnert sie mit den Worten in Vers 7 an seinen Inhalt. Gottes Weisheit unterscheidet sich wesentlich von der Weisheit, die im Kosmos herrscht. Denen im Sichtbaren und speziell auch im Unsichtbaren. Ihre Weisheit wird zunichte, sagt Paulus, indem sie zum Untergang aller aus dem Kosmos stammenden Philosophien und Weisheitslehren führt. Wer sind diese Fürsten aus Vers 6 bis 8? Dazu möchte ich an Epheser 6 erinnern. Da sagt er in Vers 6, 10 bis 12 folgendes: Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Habt angezogen, heißt es genauer hier, die ganze Waffenrüstung Gottes. Wozu? Damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider Fürstentümer, wider Gewalten, wider die Kosmokratoren der Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Wichtige Erkenntnis aus diesen Versen, die wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, auch dann, wenn uns Widerstand von Menschen im täglichen Leben begegnet, dann steckt letztlich dahinter eben Satan mit seinen Gefolgsleuten. Ja? Denn die Menschen sind Werkzeuge Satans, wenn sie nicht durch den Geist Gottes in einen anderen Zustand versetzt worden sind. Allerdings dürfen wir uns auch vergegenwärtigen, dass aller Widerstand, der uns widerfährt, nie ohne das Vorherwissen und das Vorherabgrenzen und Genehmigen Gottes geschieht. Also wenn die Finsternis uns unter Last bringen darf, dann muss ich vorher Gott fragen. So wie der Satan in der Diskussion im Himmel damals in Hiob 1 und 2 ja auch Gott den Vorwurf gemacht hat, es ist ja klar, dass der Hiob Gott fürchtet. Warum? Du hast ihn ja eingezäunt. Ich kann ja gegen ihn gar nicht vorgehen. Und dann sagt Gott, ja gut, dann mach das halt mal. Aber da und da und da ist die Grenze. Und da geht der Satan los. Und was passiert? Der Hiob fällt nicht. Ja, er schreibt Gott nichts Ungereimtes zu. Er jammert zwar über das, was er erlebt und über die Schmerzen, die er hat, aber er sagt nicht, Gott habe einen Fehler gemacht. Und das ist das Entscheidende. Ja. Und daran erkennen wir, dass der Hiob ein geistlich erwachsener Mensch war. Und deshalb konnte Gott auch Last in sein Leben genehmigen, selbst aus den Händen Satans. Ja. Und Gott hat dafür gesorgt, dass er standhält. Und das dürfen wir auch von unserem Gott erwarten, dass wenn er uns unter Last bringt, dass er das auch dafür sorgt, dass wir nicht umfallen. In 2. Korinther 4, Vers 4 lesen wir von Menschen, in welchen der Gott dieses Zeitalters das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Die Schrift selbst nennt Satan den Gott dieses gegenwärtigen Zeitalters, und so hat es Christus selbst Paulus geoffenbart. Lukas sagt zum Beispiel in Lukas 4, Vers 5 und 6, und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm in einem Augenblick alle Königsherrschaften des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Vollmacht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem irgend ich will, gebe ich sie. Das heißt, alles, was im Kosmos abläuft, Politik und Wirtschaft und das ganze Zeug, das läuft unter der Direktive Satans. Allerdings natürlich mit Genehmigung Gottes, keine Frage. Aber das, was wir laufen sehen, ist alles von der Finsternis inspiriert. Und wir laufen, wenn wir genau auf die Schrift achten, in der Nacht herum, auch wenn jetzt heute so wunderschön Herbsttag ist und die Sonne scheint. Geistlich gesehen sind wir aber nahe Mitternacht. Ja? Geistlich gesehen. Das müssen wir beachten. Ja, und Matthäus 4 sagt der Matthäus, dass der Lukas nennt hier Königsherrschaften des Erdkreises und der Matthäus formuliert alle Königsherrschaften des Kosmos und ihre Herrlichkeit. Ja, die sind dem Satan übergeben. An der nächsten Stelle beschreibt Paulus unseren Zustand vor unserer Neugeburt im Geist. Epheser 2, 1 und 2. Auch euch, die ihr tot waret in den Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst umhergegangen seid, entsprechend dem Zeitalter dieses Kosmos, entsprechend dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Dort sehen wir das auch, dass die Menschen unter der Wirkung Satans stehen. Und schließlich noch Kolosser 1, 12 und 13. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Wort. Danksagend dem Gott und Vater, der uns fähig oder passend gemacht hat zu dem Anteil am Losteil der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis, eine Seite versetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Wenn wir diese beiden Stellen betrachten, dann finden wir hier wichtige Fakten, nämlich vier insgesamt. Satan wirkt als Geist in den Söhnen des Ungehorsams, also allen Menschen, die nicht aus Gott in Christo Jesus sind. Zweitens, es gibt keine neutrale Zone in dem gegenwärtigen Zeitalter. Entweder man dient nach Gottes Schöpfungsordnung Satan und seinen Mächten, oder man ist versetzt aus diesem Bereich in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe, eben wie Hiob, dass Gott uns eingezäunt hat in einem sozusagen exterritorialen Bereich. Ja, wir leben hier in der Welt der Finsternis, aber doch leben wir als solche, deren Bürgertum in den Himmeln ist, wie Paulus in Philipper 3 sagt. Gott, der Vater selbst, der versetzt Menschen aus dem Machtbereich Satans in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe, und nur er kann das. Und die Stelle zeigt, warum die ganze Weisheit des Kosmos zunichte wird. Sie ist mindestens durch die Finsternis gesteuert, aber in weiten Teilen ihr Ursprung. Alle Philosophien der Welt sind davon betroffen. In 1. Korinther 2, Vers 7 kommt Paulus zur Weisheit Gottes, dem Hauptgegenstand seiner Predigt hier. Er nennt vier Punkte über diese Weisheit. A, sie besteht in einem Geheimnis, hatte ich in der Einleitung schon gesagt. B, es ist eine verborgene Weisheit. Sie ist verborgen oder Teil eines Geheimnisses. C, die Weisheit wurde zuvor bestimmt für die Versammlung Gottes vor den Zeitaltern. Ja? Also bevor Zeit gelaufen ist, bevor der Kosmos, der jetzige Kosmos aus Himmel und Erde bestand, vor diesem Zeitpunkt hat Gott dieses Geheimnis bereits erdacht und er hat es verborgen. Und dann später dem Paulus geoffenbart. Und die Weisheit Gottes bedeutet Herrlichkeit für den Leib des Christus. Paulus gibt nicht direkt den Inhalt dieses Geheimnisses an, aber wie schon eben vorhin bemerkt, muss er den Korinthern das während seines Predigtdienstes gesagt haben. Denn später in Kapitel 4 sagt er zum Beispiel, dafür halte man uns für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werden. Es gibt also offenbar mehrere Geheimnisse Gottes, die Gott für seine Gemeinde bestimmt hat. Und er ruft sie aus, diese Geheimnisse zu verwalten. Das heißt, sie müssen diese Geheimnisse erst einmal kennen und bewusst nach ihrem Inhalt leben. Wenn also die Korinther die Geheimnisse Gottes verwalten sollen, ja, dann müssen sie sie gewusst haben. Doch logisch. Ja. Paulus hat doch nicht einen leeren Sack hingehalten und gesagt, passt mal auf, dass mit dem Sack nichts passiert. Ja, es ging ja um den Inhalt von dem Sack, ja, um die Geheimnisse, die der Herr verborgen hat, ja, da drinne. Und das hat er ihnen auch gepredigt. Das sind sehr einfache Gedankengänge, die kann ich jetzt hier nicht verbreitern. Außerdem sind wir schon 10:55 und das Mittagessen wartet auch. Aber keine Angst, es wird niemand verhungern heute. Ich will jetzt zum Vers 8 kommen. Er gehört mit zu den Kernversen von Kapitel 2, denn hier nennt Paulus die Grenzen der Weisheit der Kosmokratoren einschließlich der Satans. Da sie sich einmal von Gott, ihrem Schöpfer, abgewandt haben, wurde auch ihr Innerstes, also das Innerste von Satan und seinen Engeln, einmal verfinstert. Das heißt, Satan kann nicht zu Ende denken, ja, über dem, was er selber macht. Keiner seiner Vasallen, die Dämonen und Finsternisengeln, können das mehr. Warum? Weil sie sich einmal von Gott, ihrem Schöpfer, losgesagt haben. Deshalb ist auch das meiste, was wir in der Welt laufen sehen, böse. Nicht nur, weil die Menschen böse sind, ja, sondern weil die da herrschen, böse sind. Deshalb läuft auf der Erde Böses. Das müssen wir uns immer wieder einmal klar werden. Und da passiert nämlich genau das, was Paulus über die Menschen in Römer 1 sagt, in Römer 1, 21, weil sie, die Menschen dort, sind da angesprochen, Gott kennend oder erkannt habend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Das heißt, erst dann, wenn ein Mensch nicht mehr wahrhaben will, dass das, was er mit seinen Augen an Schöpfungswerk Gottes sieht, dass das von einem Gott herkommt und ihn deshalb eine gewisse Ehrfurcht entgegenbringt. Wenn diese einfachen Dinge der Mensch nicht mehr vollzieht, dann beginnt ein Verfinsterungsprozess in seinem Herzen. Das gilt für jeden natürlichen Menschen. Und wir wissen ja heute, dass das von der Pseudowissenschaft ja behauptet wird, dass alles von selber entstanden sei. Das ist nichts anderes als das, dass der Mensch nicht anerkennen will, dass das Gemachte aus der Hand eines intelligenten Wesens stammt. Es gibt zwar schon ganz ehrliche Wissenschaftler, die auf bestimmten Gebieten sagen, so wie wir das und das Gebiet jetzt gerade im Moment erkennen, zum Beispiel das Immunsystem des Menschen oder überhaupt des fleischernen Wesens, hat einer der größten Biologen unserer Tage gesagt, dieses System kann nicht sich entwickelt haben, weil alle Vorstufen der Fähigkeit, dass der Mensch sich gegen Krankheiten wehren kann, alle Zwischenstufen hätten das Geschöpf sicherlich getötet. Das hat ein Biologe gesagt, der nicht an Gott glaubt. Und es gibt noch andere Wissenschaftler, die auch ehrlich sind und das zugeben. Die Torheit entsteht dann, wenn der Mensch die Existenz Gottes ablehnt. Ab dem Zeitpunkt beginnt ein Verfinsterungsprozess. Und dann gibt Gott den Menschen natürlich auch dahin, dass er dem Wahnsinn glaubt. Und wir sehen ja heute, wie viele Irrationalitäten wir aus Politik und sogenannter Wissenschaft uns anhören müssen. Und deshalb, und jetzt komme ich zurück zu unserem Text, waren die Kosmokratoren der Finsternis zu der Idee gekommen, wenn wir den Sohn Gottes, der jetzt da auf der Erde rumläuft, da unten, die wussten ja, wozu der da war, wozu der da geboren war. Ja, der sollte ja eigentlich ein Königreich auf Erden aufrichten für sein Volk Israel und er sollte sie erretten. Das wussten die. Und haben sie gesagt, wenn wir den jetzt umbringen, dann ist niemand mehr da, der den Kosmos aus unserer Hand nehmen kann. Weil sie wussten ja, dass, oder haben halb vergessen, dass Gott ihnen ja diese Herrschaft über den Kosmos übergeben hatte. Und dann haben sie gesagt, wenn wir jetzt den Sohn umbringen, dann wird der ganze Kosmos in unsere Gewalt und in unseren Besitz übergehen. Das war der Wahnsinnsschluss der Kosmotratoren. Ja? Das ist das, was wir sehen. Und das Verrückte ist, dass gerade der Sohn sogar diese Gedankengänge der Finsternis veröffentlicht hat. Und deshalb möchte ich jetzt zum Schluss kurz noch in Lukas 20 hineingehen, in den Bereich der Verse 9 bis 19, die ich aber nicht lesen will ganz. Das möchte ich euch als Hausaufgabe mitgeben. Er hat es kurz vor seinem Sterben veröffentlicht, wahrscheinlich nur wenige Tage. Und sie haben ganz sicher gehört, was er da sagte, aber sie haben es nicht geglaubt. Warum? Weil sie in ihren Gedankengängen bereits verfinstert waren. In Lukas 20, 13 bis 16 lesen wir. Und ihr kennt ja alle das Gleichnis, da war ein Herr, der ist weggegangen und hat seinen Weinberg Weingärtnern anbefohlen, damit sie da wirtschaften. Und dann hat er immer wieder in gewissen Abständen hat er die Knechte gesandt, um von der Frucht des Weinbergs etwas dem Herrn zu bringen. Und zum Schluss, und den haben sie alle umgebracht, diese Knechte. Und zum Schluss hat er seinen Sohn gesandt. Und jetzt lese ich da in Vers 13 bis 16. Der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun, nachdem sie alle diese Knechte umgebracht haben? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Als aber die Weingärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten. Und jetzt lässt der Herr Jesus uns in die Herzen aller finsteren Mächte schauen, was die in ihren Herzen haben. Er sagt, dieser ist der Erbe. Lasst uns ihn töten, auf dass das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg, und der Weinberg ist Israel, hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie aber das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Jetzt lese ich noch im Parallelbericht bei Matthäus, nachdem er dieses Gleichnis nach Matthäus 21, 23 zu den hohen Priestern redete. Also das waren gewissermaßen die Abgesandten der Finsternis oben. Ja. Die haben unten agiert, während sie von oben gesteuert waren, ohne dass ihnen das klar war. Dort steht Vers 40 und 41 in Matthäus 21. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Und jetzt antworten die hohen Priester, also die, die den Sohn nachher umgebracht haben, die antworten, sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verdingen, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Wenige Verse später finden wir dann in den Versen 45 und 46, als nun die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Das heißt, so weit hat diese kosmische verblendete Weisheit noch gereicht, dass sie gemerkt haben, der Herr meint ja uns an der Stelle. Aber sie haben sich dann ja ihr eigenes Todesurteil ausgesprochen, indem sie gesagt haben, der Herr des Weinbergs, der wird uns umbringen und wird den Weinberg anderen geben. Einige Punkte möchte ich jetzt, ja, beziehungsweise ich habe noch nicht fertig gelesen, Entschuldigung. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Und da sieht man, wie dumm manchmal die Despoten dieser Welt sind. Die Despoten in der Welt, die haben zwar Macht über viele, aber sie haben unendlich Angst. Deshalb ist der Sicherheitsapparat, den sie brauchen, über die Maßen groß. Je despotischer ein Herrscher ist, umso mehr hat er Angst. Ja? Da könnte man in der Zeit, in der wir leben, schon viele Zeugen rausgreifen. Einige Punkte möchte ich jetzt aus Lukas 20 und Matthäus 21 rausnehmen. Lukas 20, 15, aus dem Weinberg hinausgeworfen. Der Herr starb außerhalb des Lagers auf Golgatha. Ja? Es war ein verbannter Bereich. Der gehörte nicht mehr zu der heiligen Stadt. Lukas 20, 16, die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben, das betrifft zunächst Israel und geschah tatsächlich im Jahre 70 nach Christus. Und tatsächlich haben dann auch bis 1947 andere Nationen im Land der Väter Israels geherrscht. Also das Gleichnis ist absolut in Erfüllung gegangen für Israel. Matthäus 21, 41, die Pharisäer und Schriftgelehrten sprechen ihr eigenes Todesurteil aus, ohne es zu merken. Warum? Weil sie den Herrn bewusst ablehnten und bereits von der Finsternis geblendet waren. Vers 45, die hohen Priester und Schriftgelehrten erkannten jedoch trotzdem, dass er die Gleichnisse von ihnen geredet hatte. Aus unserem Text bei Paulus sehen wir jetzt noch klarer, dass die Gleichnisse Jesu zu Israel geredet eine noch viel weitere und höhere Ebene haben, eben dass der Weingärtner, dem Gott den Kosmos zur Verwaltung gegeben hatte, mit seinen Gefolgsleuten hinter dem Mord an dem Sohne Gottes standen, ja, dass sie die eigentlichen Verantwortlichen waren. Ja, weil das Gleichnis hat der Herr Jesus ja auf sie geredet, die vor ihm standen. Aber durch Paulus in 1. Korinther 2,8 sehen wir, dass es darüber eine geistliche Ebene gibt und dass der eigentliche Weingärtner dieses Kosmos der Satan ist und seine Gefolgsleute. Paulus erklärt uns dann im Kolosserbrief noch weiteres, und wir lesen die augenöffnenden Verse in Kolosser 2, 13 bis 15. Die kennt ihr ja sicher. Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift oder den uns entgegenstehenden Schuldbrief in Satzungen, die wider uns war, hat er sie aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Das war die eine Tat des Herrn Jesu, dass er unsere Schuld an das Kreuz genagelt hat. Als er, und jetzt kommt der nächste, eine Ebene höher befindliche Grund, warum er dahin ging, als er die Fürstentümer und die Gewaltigen ausgezogen oder völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, nämlich durch das Kreuz, über sie einen Triumph hielt. Und das ist das, was ein Verfinsterter nicht mehr fasst, ja, dass er durch eine Tat, wodurch er glaubt, er würde jetzt in den Besitz dessen kommen, um was es da jetzt geht, ja, sich selber umbringt. Und genau nicht das erreicht, was er erreichen möchte. Damit haben Satan und die Kosmogatoren nicht gerechnet. Unser Gott und Vater hat sie erhascht in ihrer List und darüber triumphiert. Ihre Weisheit, eine kosmische, zunichte gemacht nach Vers 6. Ja, noch mehr, er hatte den ganzen Kosmos erkauft und die Sünde ein für allemal abgeschafft. Ja, wenn ihr da euch noch Matthäus 13 aufschreiben wollt, 38 und 44 und Hebräer 9, Vers 26, dort kommt es zum Ausdruck. Und aus diesem Grund verkündet nämlich auch der Leib des Christus beim Mahl des Herrn, wie der Paulus das in 1. Korinther 11 nennt, den Tod des Herrn, bis er kommt. Warum wird denn da nicht die Auferstehung verkündigt? Ganz einfach, weil der Tod des Herrn die Finsternis entmachtet hat. Die Auferstehung war nur noch die Bestätigung, ja, dass sein Tod dieses Werk allein schon vollbracht hatte. Und den Beweis hatte Herr Jesus auch dadurch noch gegeben, das könnt ihr in Matthäus 27 nachlesen, dass genau in der Sekunde seines Todes eine ganze Menge Heilige aus der Zeit des Alten Testamentes, auferweckt wurde. Sie mussten aber noch in ihren Gräbern bleiben bis nach der Auferstehung des Herrn Jesus. Erst dann durften sie raus. Warum? Weil der Herr Jesus in allem den Vorrang haben musste. Ja? Und so hat er damals durch die Auferweckung in Matthäus 27 dieser alttestamentlichen Toten nachgewiesen, dass er der Herr im Haus ist. Und dass der Tod, sein Tod, diesen Sieg errungen hat. Ja? Und so seht ihr, wie wunderbar diese ganzen Aussagen der Schrift in einem ganz kolossalen Gleichklang stehen. Ja? Es ist wunderbar, das zu sehen, aber man muss natürlich alles lesen in der Schrift, ne? Sonst kommt man da nicht drauf. In Vers 8b haben wir noch einen kostbaren Titel unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus. Paulus nennt ihn hier den Herrn der Herrlichkeit. Zweimal wird Gott der Vater, der Gott der Herrlichkeit genannt, einmal in Apostelgeschichte 7 durch den Stephanus, und er zitiert dort ein Wort aus dem Alten Testament. Das habe ich jetzt gerade nicht parat, das ist ein Psalmwort, ich meine Psalm 25 oder 30, da wird Gott der Gott der Herrlichkeit genannt. Der Hebräerbriefschreiber sagt in Hebräer 1, Vers 3, welcher, nämlich Christus, der Abglanz oder die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und das All durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt und sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Christus ist also der Abglanz oder die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und er verbindet dies im zweiten Teil des Verses mit dem Erlösungswerk des Christus und der Tatsache, dass er, nachdem er es vollbracht hatte, sich zur Rechten der Majestät in der Höhe setzte. Und das hat er dadurch getan, dass er nach Hebräer 4, Vers 14 durch alle Himmel hindurchgeschritten ist. Ja, es war der Triumphzug des Herrn Jesus bei seiner Himmelfahrt. Ja. Er ist durch alle Himmel durchgegangen. Warum durch alle Himmel? Weil das alles Herrschaftsgebiete des Satans waren. Oder sind. Ja, immer noch sind. Ja, noch ist ihm nicht alles unterworfen. Aber der Herr hat gesagt, ich kann jetzt ohne weiteres durch deine Herrschaftsgebiete gehen. Und niemand kann mir was anhaben. Als er in diesen Kosmos kam, brachte er von der Herrlichkeit des Vaters mit. Bereits, ja, obwohl er in Niedrigkeit in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen war. In Johannes 1, Vers 14 sagt deshalb, das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Das ist die niederste Form eines Wohnortes, ein Zelt. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit des einzig Geborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, diese Herrlichkeit war für die, die Augen hatten dafür, war sie durchaus sichtbar, obwohl der Herr in Niedrigkeit unter ihnen wandelte. Wer Augen hatte zu sehen, der sah sie. In Johannes 17, Vers 5 sagt der Herr Jesus selber, er hatte Herrlichkeit beim Vater, ehe der Kosmos existiert hat. Und diese Herrlichkeit hat er verlassen. Aber einige Verse weiter bezeugt er in Vers 22 und 24, dass der Vater ihm auch Herrlichkeit gegeben hatte, die er auf Erden an die weitergab, die ihm vom Vater gegeben wurden. Das waren alle die, die an ihn geglaubt haben. Er nahm diese Herrlichkeit des Vaters auch bei seinem Sterben mit in den Scheol, wie wir gleich erkennen werden. Petrus bekennt nämlich vom Sohne Gottes in seiner Pfingstrede in Apostelgeschichte 2, 24, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von demselben behalten würde. Denn er ging in der Vollmacht, die ihm der Vater gegeben hatte, dorthin in den Scheol. Das bekennt er bereits vor seinem Leiden in Johannes 10. Johannes 10, 17 und 18 sagt der Herr Jesus, darum liebt mich der Vater, und jetzt heißt es richtig, weil ich meine Seele lasse, damit ich sie wiedernehme. Ungeheurer Ausdruck, ja. Er geht bewusst hin, lässt seine Seele und er hat Vollmacht, sie wiederzunehmen. Niemand nimmt sie von mir. Der Teufel hat geglaubt, er bringt ihn um. Was passierte aber? Der Herr Jesus hat seine Seele selber gelassen und sie wiedergenommen. Warum? Weil er die Vollmacht von seinem Vater hatte. Niemand nimmt sie von mir. Ich lasse sie von mir selbst. Ich habe Vollmacht, sie zu lassen und habe Vollmacht, sie wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Mit dieser Vollmacht ging er ans Kreuz. Und er hat sich selber seinen Schlechtern ausgeliefert. Ja, bei der Gefangennahme sagt er ihnen doch, wen suchet ihr? Da sagen sie, Jesus von Nazareth, was passiert? Fallen alle um. Da hätte der Herr Jesus doch jetzt wegrennen können. Ja? Aber er hat sich ihnen ausgeliefert, genau zu dem Zeitpunkt, der mit dem Vater abgestimmt war. Mit dieser Vollmacht ausgestattet, kam er in den Kosmos hinein und vollführte seinen Dienst. Und jetzt, das ist das letzte Wort, jetzt sind wir auch tatsächlich am Ende, wo wir bei Paulus erklärt finden wir, worin diese Vollmacht bestand. Wir lesen in Römer 6, Vers 4. So sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod hinein, damit, gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist, und jetzt kommt das Kostbare hier, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt, die Herrlichkeit des Herrn Jesus, die hat er mitgenommen in den Scheol und deshalb konnte ihn dort niemand festhalten. Natürlich auch deshalb nicht, weil er selber nicht gesündigt hatte, sondern nur in seinem Leibe die Sünden des Kosmos auf das Holz getragen hat, wie der Petrus sagt. Das heißt, die Sünden des Kosmos, die hingen am Kreuz. Er selber ging aber in der Herrlichkeit des Vaters ins Totenreich und dort musste ihm alle Schlüssel übergeben werden. Das ist die richtige biblische Sicht zu dem Sterben Jesu. Ja? Da müssen wir jetzt noch einiges dazu sagen, das möchte ich jetzt nicht machen, schon aus Grund der Zeit willen. Neben der Tatsache, dass die Seele Jesu rein war, ohne Befleckung mit irgendeiner Sünde in den Scheol kam, war es also die Herrlichkeit des Vaters, durch die er den Scheol wieder verlassen konnte, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, nämlich eben durch die Herrlichkeit des Vaters, die er in sich trug. Und durch diese Herrlichkeit, die gleiche Herrlichkeit, dürfen wir, du und ich, auch jetzt in der Neuheit des Lebens wandeln, obwohl der Leib noch von der Sünde belastet ist, die noch in unserem Fleisch drin ist. Unser neues Leben ist also eine Herrlichkeitsangelegenheit. Ja? Deshalb dürfen wir leben und auch überleben in der Finsternis dieser Welt. Und deshalb gilt auch jetzt diese kostbare, in die Vollendung aller Zeitalter hineinzielende Tatsache, Römer 14, Vers 9, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, damit er herrsche sowohl über Tote und Lebendige. Und damit kann er jeden Toten, von dem er will, zum Leben rufen, wann er will, und niemand kann ihn hindern. Ja. Ist das nicht kostbar? Wollen wir dafür jeden Tag danken. So viel. Ich will noch beten. Lieber Vater, will dir von ganzem Herzen danken, dass ich und dass wir, die wir deine Kinder sein dürfen, aus derselben Herrlichkeit heraus leben dürfen, jetzt ein Leben in der Neuheit wandeln dürfen, wie du deinen Sohn in den Scheol hinabgeführt hast, um dort die Schlüssel abzuholen, so damit du jederzeit, wann du möchtest, irgendjemand aus den Toten befreien kannst. Und das wirst du auch tun, bis hin am Ende der Äonen alle herausgeholt sein werden. Denn niemand kann dich hindern, auch die Finsternis nicht. Wir preisen dich darüber, Vater, und schenke, dass doch dieses Wissen uns jeden Tag neu begleitet, besonders dann, wenn wir in Not und Seelenängste geraten, wenn wir Angst haben um uns selber vielleicht und um unsere Lieben, um unsere Kinder. Du weißt es. Wir danken dir, dass du durch deine Herrlichkeit, durch alles hindurchtragen wirst. Amen.